Ja, jetzt bin ich schon mit der Predigt dran, also gut. Liebe Gemeinde, ich möchte gerne zu Anfang der Predigt mit uns beten. Ja, Vater, ich danke dir, dass dein Wort ein gutes Fundament ist für unser Leben. Bitte, dass du es uns hilfst, heute zu entdecken und wo es wackelig ist, dass du es stabilisierst. So bitte ich, dass du lebendig und frisch zu uns redest. Amen. Samuel Falk und ich haben in den letzten Sonntagen über Anbetung gepredigt. Man könnte denken, das ist ein bisschen so ein exotisches Thema, wen interessiert das? Der Ausgangspunkt war ein Psalmwort, wo Gott sagt, ich wohne in der Anbetung, im Lobpreis meines Volkes, meiner Kinder. Das heißt, es gibt eine Wechselbeziehung für die Anwesenheit, für die Erfahrung der Gegenwart Gottes und Anbetung. Anbetung ist im Grunde genommen ein Staunen über Gott, über seine Gegenwart. Es ist Freude an Gottes Gegenwart, der ich Ausdruck verleihe im Gebet, im Lied, mit meinem Körper, mit meinem ganzen Leben. Die Psalmen ermutigen immer wieder daran, sich zu erinnern, was Gott Gutes getan hat, weil es nicht unsere natürliche Lebensäußerung ist, Gott anzubeten, sondern manchmal müssen wir uns selber motivieren und anstoßen auf Seele, Lob Gott. Heute will ich damit Fortsetzung machen und mit ein paar Fragen anfangen, die ihr jetzt nicht laut beantworten müsst, sondern so einfach zur Selbstfindung. Erste Frage ist, wann hast du eigentlich Lust, wann hast du Freude, Gott anzubeten? Bisschen vertieft, welche äußeren Bedingungen brauchst du, welche Atmosphäre brauchst du, um Gott anzubeten? Brauchst du bestimmte Orte? Gibt es Menschen, wenn die bei dir sind, dann fällt es dir leichter? Und gibt es Menschen, wenn die weg sind, fällt es dir auch leichter? Bestimmte Musik, bestimmte Instrumente, Schwingungen, sowas in der Art. Und vielleicht die letzte Selbsttestfrage, wie muss deine innere Verfassung sein, um Gott anzubeten? Was brauchst du für Gefühle? Im heutigen Predigttext findet Anbetung an einem denkbar schlechten Ort, zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt statt. Die äußeren und inneren Umstände derer, die dort anbeten, von denen es berichtet wird, sind extrem unerfreulich. Und die beiden Hauptpersonen sind Silas und Paulus. Und die Geschichte, die Erzählung spielt in der Situation, wo sie in einem römischen Gefängnis hocken, in einem Dreckloch. Die heutigen Gefängnisse sind wahrscheinlich genormt. Özgür, kann das sein? Es gibt Toiletten, fließend Wasser, aber in einem römischen Gefängnis war das damals nicht so. Das war ein Drecksloch. Silas und Paulus sind zu allem Überfluss noch in einen Holzblock eingespannt, damit sie sich nicht bewegen können. Und sie sind übersät mit grünen und blauen Flecken. Und sie haben ganz viele Wunden, weil sie vorher geschlagen worden sind. Das werde ich aber nachher genauer erläutern, wie das läuft. Sie werden von Fliegen geplagt, wie gesagt, keine Toiletten, kein fließend Wasser, sondern eher Ratten und Ungeziefer. Und sie sind auch noch nackt, aber das lese ich nachher alles vor. Und nun hocken sie da in diesem Drecksloch und man müsste eigentlich sagen, der Tag ist extrem schlecht gelaufen. Und das werden wir uns auch gleich nochmal angucken. Viel tiefer kann man nicht sinken. Wie sind Paulus und Silas in diese Situation hineingekommen? Die beiden machen in Griechenland keinen Urlaub, sondern sie sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Jesus Christus hat sie beauftragt, von der heutigen Türkei rüberzusetzen nach Griechenland, um dort das Evangelium von ihm weiterzugeben. Und sie haben dazu auch noch, um das Ganze ein bisschen ja auch noch zu beschleunigen, eine Vision bekommen. Also Gott zeigt ihm in ein Bild, ihr müsst jetzt rübergehen. Und da denkt man ja so, boah, wenn Gott das so nochmal mit Rückenwind versieht, dann muss es doch, wenn man dann nach Griechenland kommt, dann muss es doch irgendwie knallen. Und es ist halt Gott, der Herr, der König aller Könige, der sie beauftragt, nicht irgendwer. Und dann kommen sie nach Europa, Silas und Paulus, in die Stadt Philippi. Die gibt es heute nicht mehr. Und Silas und Paulus haben so eine Taktik, wenn sie in eine Stadt kommen, dann gucken sie immer, gibt es dort eine Synagoge? Weil sie davon ausgehen konnten, dass in einer Synagoge Menschen sind, die für das Evangelium von Jesus Christus offener sind. Es sind Juden, die auf den Messias, auf den Christus warten. Und deshalb gehen sie immer zunächst mal dorthin und gucken, sind da Leute, die Interesse haben, weil dann ist der Kaltstart nicht so da, wenn sie von Jesus erzählen wollen. Aber Philippi hat keine Synagoge, weil da kaum Juden leben, denn Philippi ist eine typisch römische Koloniestadt, wo der Kaiser seine Ex-Legionäre, also die Veteranen, angesiedelt hat, mit einigen Privilegien versehen. Sie müssen keine Steuern zahlen, das ist immer gut. Sie kriegen Land geschenkt, das ist noch besser. Und die Legionäre dürfen dort also in dieser Stadt ihren Ruhestand verleben. Die Städte sind in der Regel, die also so geprägt sind von vielen Römern, 80% der Einwohner sind Römer, sind oft sehr gut organisiert, haben ein sehr gut funktionierendes Rechtssystem. Also keine Synagoge für Silas und Paulus, keine Chance anzuknüpfen. Aber die geben nicht auf, sondern suchen, wo gibt es eine Möglichkeit, wo wir zumindest jüdische Leute treffen könnten. Und das ist außerhalb der Stadt, an einem Fluss, dort ist ein Gebetsplatz. Und sie gehen da voll Hoffnung hin und treffen dort nur Frauen. Entschuldigt alle Frauen, dass ich nur sage, aber die Erwartung war halt, Männer zu treffen, damit Männer zum Glauben kommen, damit Männer dann in ihren Familien positiv was bewirken. Aber die erste Christin, von der wir namentlich wissen, ist eine Frau, die sich trotzdem bekehrt. Und da könnte man denken, für Silas und Paulus, wenigstens eine Frau, die ist zum Glück auch sehr reich, sie heißt Lydia und sagt, ich bin Purpurhändlerin, kommt zu mir, ihr dürft bei mir übernachten. Und Silas und Paulus machen das und haben sozusagen einen kleinen Erfolg. Aber dann wird es ganz schlecht und das schauen wir uns jetzt auf Folie 1 mal an, Michael, für Silas und Paulus. Sie sind also in Philippi und dann heißt es in Vers 16, es geschah aber wieder auf dem Weg zur Gebetsstätte, dass eine Sklavin auf uns zukam, die einen Wahrsagegeist hatte und mit der Wahrsagerei ihren Herren großen Gewinn einbrachte. Die lief Paulus und uns hinterher und schrie, diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes, sie verkündigen euch den Weg des Heils. Das tat sie viele Tage lang. Als Paulus es satt hatte, wandte er sich um und sagte zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, aus ihr auszufahren. Und augenblicklich fuhr er aus. Als aber ihre Herren sahen, dass ihre Hoffnung auf Gewinn dahin war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die Behörden. Sie führten sie den Richtern der Stadt vor und sagten, diese Leute bringen unsere Stadt durcheinander. Es sind Juden und sie verkündigen Sitten und Bräuche, die wir als Römer weder übernehmen noch beachten dürfen. Auch die Menge stellte sich gegen sie und die Richter der Stadt ließen ihnen die Kleider vom Leib reißen und befahlen, sie zu geißeln. Nachdem man ihnen viele Schläge gegeben hatte, warf man sie ins Gefängnis und trug dem Gefängniswärter auf, sie in sicheren Gewahrsam zu halten. Auf diesen Befehl hin führte der sie in den innersten Teil des Gefängnisses und legte ihnen die Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas zu Gott und stimmten Lobgesänge an. Und die anderen Gefangenen hörten zu. Nochmal, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas zu Gott und stimmten Lobgesänge an und die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Ja, wie kommen die beiden dazu, sozusagen am Tiefpunkt der Nacht, Gott anzubeten? Was veranlasst sie dazu? Das wird so die Leitfrage der Predigt heute sein. Ich habe das ja ein bisschen vorgestellt, dass so ein römisches Gefängnis aus meiner Sicht so der mieseste Ort ist, wo man Gott anbetet. Und Gott und Silas und Paulus beten ja den an, der letztlich so ein bisschen dafür verantwortlich ist, dass sie in dieser misslichen Lage sind. Wie gesagt, sie kommen ja, weil sie für diesen Herrn und Gott etwas tun, in den Knast. Und da stellt sich ja doch schon die Frage, hat er sie nicht irgendwie ein bisschen im Stich gelassen? Ich möchte mit euch nochmal diesen Weg lang gehen, wie die da in den Knast kommen. Also sie gehen regelmäßig zu dieser Gebetsstätte hin, um die Leute dort zu treffen. Und da kommt eben eine Frau, die nervt sie. Kann man sich ja vorstellen. Sie kann wahrsagen und die Wahrsagerei funktioniert. Es ist nicht so, dass sie da lügt, sondern Geld kann man mit einer Sache in der Regel nur dann verdienen, wenn es auch klappt. Also wenn sich rumspricht, das funktioniert nicht, dann klappt das nicht. Aber sie hat offensichtlich die Gabe, Dinge anzukündigen, die kommen. Und das wird gut bezahlt. Und das, was sie über Silas und Paulus sagt, stimmt ja auch. Diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes. Sie verkündigen euch den Weg des Heils. Könnte man ja sagen, Mensch, Paulus sei da froh, kostenlose Werbung. Aber es gibt zwei Dinge, die Paulus missfallen. Zum einen tut die Frau es nicht freiwillig. Das wird in dieser Formulierung, wie Lukas sie hier verwendet, sehr deutlich. Diese Frau wahrsagt aus Zwang heraus. Immer wenn sie die beiden sieht, dann geht klack ein Programm ab und sie fängt an zu schreien. Das griechische Wort kratzo, das hört man schon, das klingt nicht nach entspannter Rede. Und das Zweite ist, was Paulus missfällt, dass sie im Grunde genommen nicht mit ihrer eigenen Stimme spricht, sondern es spricht aus ihr heraus. Das heißt dort im Griechischen, sie hatte einen Geist der Phytona. Also ein Geist der Wahrsagerei spricht aus ihr heraus. Und deswegen spricht Paulus ja auch nicht die Frau an, sondern sagt, als Paulus es satt hatte, sagte er zu dem Geist, ich gebiete dir, fahre aus ihr aus im Namen Jesu Christi. Und es passiert. Damit ist die Geschichte für Paulus und Silas noch nicht zu Ende, sondern die Leute, denen diese Frau gehörte, rächen sich an Silas und Paulus. Mit zwei Lügen klagen sie sie an. Zum einen, sie sagen, sie verursachen Aufruhr in der Stadt. Und das ist heute, würde man sagen, es sind Terroristen. Römer hatten keine Lust auf Aufruhr, das wurde immer hart bestraft. Und die sagen, die rühren die Stadt auf und davor hatten die Römer halt eine Heidenangst. Lüge Nummer zwei ist, Silas und Paulus rufen zu anderen Sitten auf. Die Juden hatten einige Vorrechte, sie mussten keinen Waffendienst leisten, sie hatten das Recht auf bestimmte Speisegebote, durften sie einhalten und halten des Sabbats. Das sind vielleicht so Dinge, die Ankläger wussten. Und sagten, das wollen die uns überstülpen. Und dann spielen sie noch die Karte des Antisemitismus. Sagen, es sind Juden. Und da ist für alle alles klar, das sind Ausländer, das sind Fremde. Wir sind Römer. Und was die wollen, das wollen wir nicht. Ich hatte darauf hingewiesen, dass das Gerichtswesen in den römischen Städten exzellent war und Paulus und Silas eigentlich das Recht hatten auf eine ordentliche Anhörung, auf ein ordentliches Gerichtsverfahren. Sie mussten ja wenigstens mal befragt werden. Sag mal, stimmt das eigentlich? Aber die beiden Bürgermeister der Stadt waren halt Populisten. Also wir haben fast alles, was es heute auch gibt. Terrorismus, Antisemitismus, Populismus. Und ohne irgendwie nachzufragen, reißen sie die Kleider vom Leib und lassen sie schlagen. Jetzt schauen wir mal auf Folie 2 nach, womit das passiert. Da steht, er ließ sie geißeln und das ist nicht geißeln, sondern geißeln. Man nennt das auch die neunschwänzige Kanzel. Katze. Das heißt, an einem Stock wurden Lederriemen angebunden und dort wurden entweder Bleikügelchen reingeflochten oder Knochenstücke. Und das Ziel war halt, möglichst großen Schaden auf der Haut derer zu verursachen, die dort gegeißelt wurden. Und ich habe mir die Frage gestellt, wir können das jetzt mal wegmachen, Michael, danke. Die Frage gestellt, als Silas und Paulus auf dem Marktplatz stehen, umringt von jeder Menge Leute, die grölen, und mit solchen Dingern ausgepeitscht worden, was haben die in diesem Augenblick gedacht? Was haben Sie in diesem Augenblick gedacht? Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können. Was hättest du gedacht in einer solchen Situation gefühlt? Ich möchte ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Das habe ich schon mal erzählt, aber es passt dir halt. Zum Anfang meines Dienstes hier in Aachen, da waren wir noch drüben in der Oranienstraße, haben wir eine Veranstaltung durchgeführt, wo wir das Evangelium von Jesus verkündigen wollten, eine Evangelisation. Wir hatten einen Gast eingeladen, einen Redner. Zu dieser Zeit waren unsere Kinder noch sehr klein. Und an dem Tag, als dieser Evangelist anreiste, musste meine Frau ins Krankenhaus, weil sie so krank war, in die Notaufnahme. Ich habe die beiden Kinder zu meinen Schwiegereltern gebracht. Und dann kam der Mann zu mir nach Hause und setzt sich dann, ohne zu wissen, was so los war, zu uns an den Tisch und fragt mich: Na, Andreas, wie geht's dir so? Und ich fing an zu weinen. Der Mann guckt und wusste natürlich nicht, was Sache war, aber ich war halt am Ende und saß abends bei uns im Wohnzimmer und habe gesagt: Gott, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich arbeite hier für dich. Meine Kinder sind weg, meine Frau ist schwer krank. Und mein Gedanke war so eher Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber nach einem war mir überhaupt nicht zumute, Gott anzubeten oder zu loben. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, sondern ich war schon ziemlich gefrustet, eben auch von Gott. Und ich habe gesagt: Jesus, ich setze mich hier für dich ein, dann kannst du doch wenigstens dafür sorgen, dass es, ich will ja nichts, ich will ja keinen Luxus. Ich will ja einfach nur, dass das Leben einigermaßen läuft. Und ich habe auch gedacht: Mach dein Kram doch alleine. Jetzt ist das eine Weile her, und wenn ich heute so, als ich diese Geschichte von Silas und Paulus gelesen habe, wenn ich heute so drüber nachdenke, dann denke ich zutiefst eigentlich, hatte ich meinen Glauben daran verloren, dass Gott mich sieht, dass er meine Situation sieht, dass er mein Leben irgendwie im Griff hat. Also nicht, dass es ihn nicht gibt. Selbst wenn man sagt: Mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist das ja immer noch ein Gebet. Ja, also irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, dass es Gott nicht da ist. Aber ich hatte den Eindruck, mit mir hat er nicht mehr so viel zu tun. Oder mein Glaube war halt auch daran gebunden, dass er auch so ein bisschen was Gutes macht so für mich, ja. Also meine äußeren und inneren Umstände waren halt nicht besonders optimal. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und so frage ich mich, wie schafft das Paulus und Silas in einer solchen Situation, in der Mitte der Nacht im Knast, Loblieder zu singen? Wie kommen die auf diese Idee? Nun ist es irgendwie schade, dass Lukas das nicht verrät. Schreibt einfach, es ist so. Das haben die so gemacht. Und ich habe also drei Vermutungen, warum die beiden das so tun. Das erste ist, für Silas und Paulus ist eine Leiterfahrung, auch wenn sie sich für Jesus einsetzen, keine Überraschung. Für sie gehört das zu ihrem Leben als Christen dazu, dass es ihnen auch oft schlecht geht und dass es halt nicht gut läuft, wie man sich das in der Regel so wünscht. Und das hat etwas damit zu tun, weil Jesus das allen seinen Jüngern gesagt hat. Er sagt: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst haben. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen. Und Paulus kriegt bei seiner Berufung nochmal speziell die Zusage: Ich will ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Das heißt also, in ihrem Erwartungshorizont war halt nicht: Wenn ich glaube, wenn ich eine Beziehung zu Gott habe, dann wird es in meinem Leben schon fluppen. Da wird Gott für sorgen. Nein, sie nehmen wahr, dass Jesus relativ oft sagt: Leute, wenn ihr Jünger von mir seid, dann wird es euch nicht gut gehen. Und wenn es uns gut geht, sollen wir dafür dankbar sein, aber es ist nicht unbedingt der Normalzustand. Das ist die erste Vermutung. Also Leid kommt in ihrem Horizont vor. Das zweite ist, ich glaube, dass Anbetung Gottes ein Teil des Alltags von Silas und Paulus waren. Sie waren es gewohnt, Gott anzubeten, und zwar unabhängig davon, wie es ihnen ging. Es war eine positive Routine in ihrem Leben. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, Gott anzubeten, weil es überhaupt nicht zu meinem Alltag dazugehörte. Selbst, sagen wir, kann man sagen, als Pastor, es war nicht Routine. Und das ist, glaube ich, bei den beiden anders. Und das hat mit der dritten Vermutung zu tun. Ich glaube, dass die beiden wirklich aus ihrer tiefen Beziehung und Vertrautheit zu Jesus Christus heraus ihren Alltag gelebt haben. Und dass sie glaubten, dass Jesus da ist. Er ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Er ist da, er ist für mich gestorben. Er wird uns begleiten. Er lässt uns nicht im Stich, unabhängig von den Umständen. Und sie glaubten, dass Jesus auch der Herr ist, auch wenn die Stadtverwaltung, der populistische Bürgermeister, sie folterte. Und er ist der Herr, wenn sie im Knast sitzen. Er ist und bleibt der Herr. Das war ihre tiefe Überzeugung, ihr tiefer Glauben. Und sie glauben auch im Knast daran, dass Jesus der Herr ist und dass er gegenwärtig ist. Vielleicht haben sie Psalm 73 gesungen. Als es mir wehtat im Herzen und es mir stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts, ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Hier spürt man, dass Anbetung mehr ist, als das, wenn man sagt, sonntags morgens nehmen wir uns 25 Minuten Zeit und singen 4 Lieder, sondern es hat etwas mit dem tiefen Vertrauen zu tun, dass Jesus mich in seiner Hand festhält, unabhängig von den Umständen. Anbetung und vertrauensvolle Beziehung, das hat eine ganz enge Verbindung. Ich glaube, dass Anbetung diese vertrauensvolle Beziehung zu Gott fördert. Und so glaube ich, dass es eben hilfreich ist, wenn wir selber so eine Routine in unser Leben reinbekommen, dass wir in unserem Tages- oder Wochenablauf Zeiten reservieren, wo wir sagen, hier will ich Gott anbeten. So wie die Psalmisten sagen, auf Seele, jetzt will ich das tun. Egal, wie die Umstände sind, weil Gott, du bist würdig, dass ich dich anbete. Es ist hilfreich, sich die Psalmen anzugucken, die ja manchmal auch so eine emotionale Talfahrt und macht, und dass sie aber immer wieder kommen, sagen, dennoch bleibe ich stets an dir. Also dass in unserem Leben, in unserem Alltag so eine Routine kommt, dass sie sagen, und dennoch werde ich dich loben. Das hat Rückwirkung auf unseren Glauben. Es hat Rückwirkung auf unsere Vertrautheit mit Gott, dem Vater, und mit Jesus Christus. Am Schluss noch, ich habe ja jetzt den Predigttext in der Mitte der Geschichte geendet. Und was danach kommt, darüber werde ich heute nicht predigen. Silas und Paulus wussten ja nicht, was passiert, nachdem sie also in der Mitte der Nacht anfangen, Gott zu loben. Aber so ein bisschen als Ausblick, wer das zu Hause nachlesen will, Apostelgeschichte 16. Manchmal ändern sich dann auch die Umstände. Das ist keine Garantie, aber in dieser Geschichte ist es halt so, dass Gott dann plötzlich übernatürlich eingreift. Aber das ist nicht der Schwerpunkt. Mir ging es heute darum zu zeigen, dennoch beten sie Gott an. Dennoch. Und das wünsche ich uns, dass wir das in unserem Leben erleben. Amen. Ich denke, wir halten einige Augenblicke inne. Und dann wollen wir im Gottesdienst Gott loben.